Vielen Dank, Jakob, dass du uns den Psalm 139 gerade gelesen hast. In einem Vers hieß es dort, du hattest ihn ja auch gelesen, wie schwer sind deine Gedanken, es ist so zu wunderbar, zu groß. Ich versuche das nochmal aus meiner Übersetzung auch wieder zu lesen. Ich glaube, das ist so genau das, was uns auch heute wieder bewegen kann oder vielleicht auch bewegen wird. Vers 17, wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Ich wollte jetzt eigentlich die Einführung ein bisschen anders starten, aber ich mache es ein kleines bisschen weg vom Weg, weil ich finde, Gott führt das manchmal so. Du hast gerade den Psalm gelesen, der uns eigentlich so die einzige Frage in den Kopf setzen lässt, wer ist wie dieser Gott? Ja. Und das steht sogar schon da an der Wand. Das könnt ihr vielleicht nicht lesen, weil die meisten von uns und ja, ich auch nicht, ich glaube, keiner von uns ist so Muttersprachler, Hebräer oder so. Aber Micha ist die Kurzform von Michael und die Frage ist, wer ist wie Gott? Ja, und über diese Frage wollen wir auch heute nachdenken und so begrüße ich euch ganz herzlich in den Start des Propheten Micha. Ihr seht es jetzt schon, wir wollen heute die Einführung zu diesem Propheten machen und wir wollen heute in diesen Propheten eintauchen. Wir wollen uns das erste Kapitel auch direkt schon anschauen und dann wollen wir einfach gemeinsam uns auf den Weg machen, diesen Propheten zu erforschen. Wir sind dann auch schon mit unseren Kollegen, sagen wir immer, wenn es Mittwoch ist, ne, dann ist Bergfest, dann ist so die Hälfte geschafft. Wir sind dann beim 6. Propheten der 12 Propheten, also quasi fast Bergfest sozusagen, fast die Hälfte geschafft. Wie macht man den Start in so einen Propheten am besten? Und eigentlich ist es so, dass wir uns da gar nicht so viel überlegen müssen. Ich musste mir an dieser Stelle auch nicht so viel überlegen, so was Struktur und solche Sachen angeht. Wer mich kennt, weiß, dass ich das eigentlich auch mag. Aber der Text gibt uns das hier schon alles vor, also das müssen wir gar nicht groß machen. Wir können hier direkt mit dem ersten Vers einsteigen, wir lesen diesen Vers, gucken uns diesen Vers in seinen einzelnen Abschnitten an und dann werden wir uns einfach anschauen, was quasi hinter diesen Aussagen dieses Verses steckt. Wir werden uns für den ersten Vers ein wenig mehr Zeit nehmen, um da so ein bisschen auch in die Geschichte nochmal abzutauchen, vielleicht nochmal ein bisschen zu erinnern. Dann werden wir uns den restlichen Teil dieses Kapitels anschauen, schauen, was wir aus diesem Kapitel auch schon lernen können. Und dann werden wir so weitergehen und ich denke auch einen mit einem Überblick in diesen Propheten reinstarten. Wenn wir den ersten Vers lesen, und ich möchte das einmal am Stück machen, hört er sich so an. Micha Kapitel 1, Vers 1. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiter, erging, in den Tagen Jotams, Ahas und Jehiskias, der Könige von Juda, dass er schaute über Samaria und Jerusalem. Wenn wir diesen Vers etwas genauer betrachten, dann fällt uns sofort auf, wir können ihn eigentlich so in vier kleine Häppchen unterteilen. Zunächst haben wir das Wort des Herrn, wie wir es gerade gelesen haben, Micha fängt genau richtig an, bei jedem Projekt, bei jedem Haus, das man bauen möchte, fängt man mit dem Fundament an. Wenn das Fundament gefuscht ist, dann ist der Rest instabil. Und auch hier ist das Erste, womit Micha anfängt, ist eigentlich die Quelle, das Wort des Herrn. Und er macht sofort klar, von wem dieses Wort kommt. Dann wird uns vorgestellt, wer der Botschafter ist. Das Wort des Herrn ging an Micha, den Moraschiter. Wir erfahren, in welcher Zeit sich das Ganze abspielt, in den Tagen der Könige Jotam, Ahas und Hiskia. Das sind alles drei Könige aus dem Südreich, also aus Juda. Und wir bekommen zuletzt die Information, was die inhaltliche Richtung dieses Prophetenbuches ist. Wir werden gleich noch hören, dass das nicht bedeutet, dass dieses Prophetenbuch für uns heute, dass es für uns weniger interessant ist oder sowas, sondern es geht hier lediglich darum, über wen spricht Micha hier. Ja, und ich hatte es gerade schon zum Anfang gesagt, das ist die Grundlage, mit der Micha hier beginnt, das Wort des Herrn. Und das ist auch das Erste, was er hier zu sagen hat. Wir werden später im Laufe der nächsten Bibelarbeiten, wenn wir feststellen, dass Micha das an einer Stelle nochmal wiederholt und ganz klar macht, das, was er hier zu sagen hat, ist nicht, das sind nicht gute moralische Wertvorstellungen, das sind auch nicht irgendwelche Modelle, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, sondern das ist das Wort des Herrn, das ist das Wort Gottes, das ist das Wort von dem einen Unwandelbaren Und immer dann, wenn wir in der Bibel das Wort Herr in Großbuchstaben lesen, dann können wir das ersetzen mit ewiger, mit einem ja unaussprechlichen Namen eigentlich, der, der immer war, der immer ist und der, der außerhalb von Raum und Zeit steht, ein absoluter Standpunkt. Und von ihm kommt das ganze Wort, um das es hier geht, und das gibt diesem Wort die Autorität. Und genau, so möchte ich das an dieser Stelle auch hier halten und gehe in den nächsten Punkt über. Das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiter, erging. Wir werden jetzt einen kurzen Blick auf die Person Micha werfen und einmal schauen, welche Informationen haben wir zu dieser Person, zu diesem Mann, zu diesem Diener. Und ja, lasst uns da einfach mal einen kurzen Blick drauf werfen, was wissen wir über diesen Propheten. Der Prophet Micha oder die Person Micha, dieser Mann, dieser Diener, er wirkte gleichzeitig mit Hosea. Den Propheten haben wir ganz am Anfang unserer Reise kennengelernt, den Propheten Hosea, am Anfang der kleinen Propheten. Er wirkte gleichzeitig mit diesem Propheten und auch gleichzeitig mit dem Propheten Jesaja. Jesaja und Micha werden sich höchstwahrscheinlich gekannt haben. Ob sich Hosea und Micha kannten, das weiß ich nicht genau, also kann ich schlecht sagen, das kann natürlich gut sein. Aber wir wissen es nicht, es wird jetzt an keiner Stelle irgendwie deutlich gesagt. Aber zeitlich befinden wir uns in diesem gleichen Rahmen. Zu der Zeit politisch ist das assyrische Heer die Großmacht, die Weltmacht. Es ist eine furchtbare Weltmacht, eine grausame Weltmacht, die im Norden ist. Das ist das heutige Irak, der Süden von der Türkei. Und ja, da sind quasi die Assyrer. Die Hauptstadt der Assyrer ist Ninive. Über diese Stadt haben wir auch schon diese Stadt kam schon beim letzten Propheten immer wieder vor. Ja, und ich hatte es gerade jetzt schon kurz angedeutet, weil das auch ein sehr wichtiger Punkt ist, und zwar die Bedeutung des Namens. Das ist in sehr vielen Fällen so, dass die Bedeutung des Namens irgendwie auch zu der Person passt. Und wir werden im Laufe dieser Bibelarbeiten, die wir jetzt in den nächsten Wochen durchführen, werden wir feststellen, dass der Name dieses Propheten ein Stück weit auch Programm ist. Man könnte es vielleicht auch so sagen, dass der Prophet die Botschaft, die er von Gott bekommt, mit seinem ganzen Leben irgendwo wiedergibt und widerspiegelt. Und zwar bedeutet sein Name, es ist die Kurzform von dem Namen Michael, und der Name bedeutet, wer ist wie Gott? Diese Frage, dieser Ausruf, wer ist wie Gott, die wird uns noch einige Male begegnen, und ich werde zum Ende dieses Abends da nochmal einmal den Bogen spannen. Und ja, dann dürfen wir uns auf die weiteren Bibelarbeiten da freuen, was da noch auf uns zukommt. Einen Punkt gibt es noch. Wir haben den Namen Micha, der fällt auch, also es gibt vielleicht nochmal hier am Rande eine Information, steht jetzt hier nicht drauf. Der Name kommt in der Bibel sehr häufig vor, aber es ist nicht immer diese Person. Ja? Also es gab auch zur Zeit der Könige, gab es verschiedene Propheten, die auch Micha hießen. Aber dieser Micha, der wird nochmal an einer anderen Stelle erwähnt in der Bibel, und zwar in Jeremia. In Jeremia 26, Vers 18 lesen wir, dass Jeremia die Wirkung des Propheten bezeugt und auch seine, ich sag mal, fruchtbare Wirkung zur Zeit von König Hiskia. Wir werden darauf gleich noch etwas genauer zu sprechen kommen, und da werden wir diese Stelle dann auch noch einmal lesen. Aber Jeremia redet auf jeden Fall über Micha und sagt auch, dass seine Worte zur Zeit des König Hiskias auch Anklang gefunden haben bei dem König. Und das ist jetzt auch eigentlich genau die richtige Überleitung. Wir werden uns jetzt im nächsten Abschnitt, im nächsten Teil dieses Verses, im dritten von diesen vier Teilen, wir uns einmal anschauen, wer waren eigentlich diese Könige. Denn der Prophet gibt uns direkt am Anfang die Information, in welcher Zeit das Ganze spielt. Und es ist an dieser Stelle, gibt es gute Nachrichten für euch. Zu diesen Königen gibt es super viele Informationen. Da kann man jetzt so eine Bibelstunde beliebig weit ausdehnen. Und wer mich kennt, weiß, ich mag auch Geschichte, und ich würde mich da bestimmt auch gerne noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Aber wir werden es jetzt so machen, dass wir uns und dass ich jetzt auch bei diesen Königen nicht allzu viel von Zahlen reden werde. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht zu viel über diese Könige an sich zu reden, sondern einmal kurz zu beleuchten, was hat die Könige als Personen erstmal grundsätzlich ausgemacht? Was sagt uns die Bibel über sie? Wie kann man das vielleicht kurz zusammenfassen? Was für eine Bewertung gibt uns die Bibel über die jeweiligen Könige? Und was bedeutete das vor allem für das Volk und für die Gesellschaft? Weil das ist eigentlich der besonders spannende Teil. Und da schauen wir jetzt gleich einmal drauf. Also fangen wir mit dem ersten König an in dieser Liste. Das ist übrigens auch chronologisch, das passt auch so. Das ist der König Jotham. Zu dem König Jotham gibt es wie gesagt, also man findet dazu einige Informationen. Zu allen Königen findet man immer Informationen, sowohl in 2. Könige als auch in 2. Chronik. Wen das interessiert, der kann das gerne dann nachlesen. Also in 2. Könige geht es, glaube ich, ab Kapitel 16 los. In Chronik dann so ab Kapitel 26 ungefähr um den Dreh. Jotham war der Sohn von Usia. Und über den habe ich jetzt am Sonntag ja die Kindergeschichte erzählt. Das kommt auch so ein bisschen daher, dass ich mich jetzt halt damit beschäftigt hatte. Und er kam also aus einem Elternhaus, in dem er grundsätzlich schon einen, ich sag mal, König kennengelernt hat, der grundsätzlich schon auch das tun wollte, was Gott wollte. Das allgemeine, ich sag mal, das übergreifende Fazit oder der übergreifende Tonus bei Usia war, dass er schon ein König war, der tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er hatte einen schweren Fehler am Ende seines oder zum Ende seiner Regierungszeit gemacht oder im Laufe seiner Regierungszeit. Und den Fehler hat Jotham nicht wiederholt. Ja, Jotham hat diesen Fehler nicht wiederholt. Und die Bibel sagt uns über ihn, wenn wir das mal so zusammenfassen, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Usia getan hatte. Nur ging er nicht in den Tempel des Herrn, aber das Volk handelte noch böse. Wir sehen hier an seiner Regierungszeit, er hat einige Bauten vollendet. Er baute am Tempel weiter, er hat das obere Tor des Tempels gebaut, das Nordtor. Er baute Städte im Gebirge Juda, er baute Türme im Gebirge Juda. Also wenn die Bibel von Türmen spricht, sind das sowas wie Burgen oder Befestigungsanlagen zum Schutz gegen einfallende Feinde. Er besiegte die Ammoniter und erhielt von ihnen Silber, Weizen und Gerste. Also er sorgte dafür, dass das Reich auch an Stabilität gewann. Und in seiner Herrschaftszeit begann eigentlich so die Feindschaft mit den Nachbarländern Israel, also mit dem Bruderstaat eigentlich, mit dem Nordreich und mit Syrien. Es ist nicht zu verwechseln mit Assyrien. Ja, Syrien ist nicht ganz so weit im Norden. Also kommt der heutigen Gegend von Syrien in etwa nahe. Ist vor allem die Gegend um Damaskus herum. Was jetzt aber ganz wichtig zu sagen ist, und das ist an dieser Stelle hier ein Punkt, auf den wir gleich noch kurz eingehen. Ihr lest es hier, ich habe es auch fett markiert. Jotham tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er war ein König, der mit Gott leben wollte, der im Endeffekt auch versuchte, das zu tun, was Gott wollte. Er war nicht sehr konsequent. Das wird dann deutlich, wenn wir lesen, dass es immer noch Höhen gab. Es gab immer noch Opferstellen überall im Land. Die Leute waren, das Volk selber war noch götzendienerisch und das lesen wir in dieser Anmerkung, aber das Volk handelte noch böse. Und so viel kann man zu diesem Fazit zusammenfassen. Im Grunde können wir ihm einen Daumen hoch geben. Er war ein König, der mit Gott lebte, beziehungsweise tat, was Gott gut fand, was Gott wollte, was in Gottes Augen recht war. Kommen wir jetzt zu dem 2. König. Und der 2. König markiert einen Absturz im Reich Juda. Diesen Absturz wird es dann in einer späteren Generation einmal noch heftiger geben. Aber so einen heftigen Absturz gab es grundsätzlich nicht oft in Juda. Ahas war der Sohn von Jotham. Und sein Urteil lässt sich so zusammenzufassen, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Und nicht, dass das schon genug gewesen wäre. Ahas war ein König, wenn man seine Geschichte liest, wir können das in den Chronik nachverfolgen. Das 2. Buch Chronik, Kapitel 28, gibt uns einen sehr schönen Überblick über die Regierungszeit von König Ahas, auch über das, was in dieser Zeit passierte und auch 2. Könige 16 16 gibt uns da einige Informationen. Er war ein König, der auf den Wegen der Könige von Israel wandelte. Das bedeutete, er förderte den Götzendienst in Juda und zwar auf einem äußersten Maß. Ja, die Bibel sagt uns, das klingt schon fast so verzweifelt, er räucherte unter jedem grünen Baum. Also ne, alles, was irgendwie nach einer Höhe aussah, wurde genutzt, um entsprechend Götzendienst zu betreiben. Er machte den Baalim, gegossene Bilder. Er räucherte im Hinnom-Tal, das ist direkt neben Jerusalem, und ging sogar so weit, dass er seine Söhne in diesem ganzen esoterischen Rausch verbrannte. Er verlor im Endeffekt fast alles, was seine Vorväter aufgebaut hatten. Die Philister fingen an, Städte von ihm einzunehmen. Israel, der Nachbarstaat, und auch Syrien, das Nachbarland, lehnten sich gegen ihn auf, gewannen viele Kriege gegen ihn, machten viele Gefangene, töteten unter anderem einen seiner Söhne, seinen Oberaufseher, seinen Stellvertreter. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, baute er dann das Götzenbild aus Damaskus, baute er nach und ließ es im Tempel aufstellen. Dafür ließ er aber den eigentlichen Altar wegschieben und zerlegte ihn, um das Ganze zu Geld zu machen, beziehungsweise mit diesem Geld dann sogar noch assyrische Mächte zu bezahlen, damit die ihm aus der Patsche halfen. Und wir lesen das Ganze und wenn man das so liest, dann kann man es eigentlich kaum fassen. Wie kann das sein, dass dieser Mann alles kaputt macht, was seine Väter erarbeitet haben und so von Gott wegläuft? Irgendwann muss da doch was passieren. Aber stattdessen passiert genau das Gegenteil. Bei diesem ganzen Leid, das ihm sozusagen trifft, geht er immer weiter weg von Gott. Und es heißt über ihn, der Herr demütigte Juda um Ahas Willen. Also das ganze Land litt eigentlich unter seiner Herrschaft, weil er in Juda zügellos gehandelt und sich ganz treulos gegen den Herrn erwiesen hatte. Und in dieser Zeit seiner Bedrängnis, das ist eigentlich so fast das Schlimmste, wenn wir was von ihm lesen, handelte er noch treuloser gegen den Herrn. Und wir können uns vielleicht so ganz grob vorstellen, wie eine Gesellschaft in dieser Zeit in Israel oder in Juda besser gesagt aussah. Es gab kaum Leute, die doch wirklich den lebendigen Gott kannten, die beziehungsweise dem lebendigen Gott dienten. Das Letzte, was wir von Ahas in Chronik lesen, ist, er verschloss die Türen des Tempels. Also das ist, steht auch ein bisschen so signalwirkend für seine ganze Zeit. Er verschloss sich ein Stück weit auch selber vor Gott. Und er sorgte aber auch dafür, dass das Volk als Ganzes so diesen ganzen Gottesdienst eigentlich nicht mehr lebte oder beziehungsweise vollzog. Und immer weiter von Gott wegging. Das Land versank in Unmoral, in furchtbarer Gottlosigkeit unter diesem König. Und dann kommt der letzte König, wir können hier einen Daumen runter machen, da sind wir uns alle einig, und dann kommt der König Hiskia. Über Hiskia steht am meisten, aber ich werde am kürzesten über ihn reden. Und das liegt nicht daran, weil er jetzt, weil das sich nicht lohnen würde, es würde sich auf jeden Fall lohnen, sich das einmal näher anzuschauen, was Hiskia alles gemacht hat. Aber Hiskia war eigentlich so nach David wahrscheinlich der beste König, den Juda hatte. Und das Fazit über ihn, über seine Regierung lautet wie folgt: Hiskia tat, was recht war in den Augen des Herrn. Im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Türen des Hauses des Herrn. Ich habe das so gelesen, ich fand, das war einer der wichtigsten Sätze über ihn, weil das ist so das ist das, womit Hiskia seinen Dienst anfängt. Er fängt damit an, Gott die Tür zu öffnen. Und das zieht sich durch sein Leben hindurch. Er tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott, und in allem Werk, das er anfing, im Dienst des Hauses Gottes, im Gesetz, im Gebot, um seinen Gott zu suchen, da handelte er mit ganzem Herzen und es gelang ihm. Und wir lesen an einer anderen Stelle, Gott schenkte ihm Gelingen. Und es gab eine Situation zum Ende seines Lebens, da schickte ihn Gott in eine Prüfung, ließ ihn diese Prüfung alleine durchstehen, da hat er einen Fehler gemacht. Er hat den Gesandten von Babel zu viel von seinem Reichtum sozusagen gezeigt und wurde danach auch kritisch darauf hingewiesen durch den Propheten Jesaja. Gott schenkte ihm aber trotzdem Gnade, sodass dieses Gericht nicht in seiner Regierungszeit über ihn hereinbrach. Aber in Summe war es ein König, der Gott suchte. Und wir werden das jetzt hier an dieser Stelle auch abrunden. Man kann sehr viel über Hiskia lesen. Er war unter anderem auch der König, der von dem assyrischen Herr belagert wurde und dann quasi aber geschützt wurde. Da werden wir gleich noch kurz drauf eingehen, weil das auch in unserem Text vorkommt. Zwei Daumen für ihn hoch, haben uns noch einen zweiten spendiert. Fassen wir das einmal kurz zusammen. Jotham, ein guter König, aber ein böses Volk. Ja? Also da sehen wir schon, die Schere geht irgendwie auseinander. Unter Ahas kommt zwar das Ganze zusammen, aber leider auf der falschen Seite. Das ganze Volk ist nach wie vor gottlos, noch gottloser. Und der König selbst ist in diesem das beste Vorbild. Er ist ein König der Gottlosigkeit, der das ganze Volk mit ins Verderben zieht. Und dann kommt Hiskia. Es gibt sowas wie eine, man kann schon von einer Art Reformation sprechen, von einem Neuanfang, von einem Aufbruch. Und Hiskia ist ein König, der nicht nur selber mit Gott lebt, sondern der mit seinem ganzen Herzen Gott sucht und der es schafft, das Volk mitzuziehen. Wir lesen von ihm sogar, dass er so etwas wie Missionseinsätze ins Nordreich organisierte. Ja. Er öffnete den Tempel, er führte den Tempeldienst wieder ein, er führte den Dienst der Leviten wieder ein und schickte Botschafter ins Nordreich, das schon zu dieser Zeit von den Assyrern belagert wurde oder belagert war, und sagte, kommt in den Tempel, feiert mit uns das Passafest, macht mit uns wieder einen Gottesdienst, lasst uns Gott loben. Die meisten wurden verspottet, aber es gab auch einige aus Israel, die gesagt haben, das machen wir, lasst uns mitkommen und wieder Gott suchen. Also er war jemand, der nicht nur selber Gott diente, sondern der die Leute in seiner Umgebung mitgezogen hat. Das finde ich so faszinierend an diesem König. Ja, und wo ist jetzt das Wirken des Propheten Micha? Wenn wir jetzt die Versus Jeremia dazu nehmen, und die lese ich jetzt einmal vor, dann wird uns auffallen, dass wir auch dieses Buch relativ gut einordnen können zeitlich. Wir lesen einmal Jeremia 26, Vers 18. Es wird uns ein bisschen dabei helfen, auch zu verstehen, wo wir vielleicht dieses Buch einordnen können. Ich lese das einmal vor. Jeremia fragt das Volk das sind schon einige Jahre später, Micha der Moraschtita hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zum ganzen Volk von Juda gesprochen und gesagt, so spricht der Herr der Herrscharen, Zion wird als Feld gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Haben denn Hiskia, der König von Juda und ganz Juda ihn getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr sich des Übels gereuen ließ, dass er über sie geredet hat? Also Jeremia stellt hier im zweiten Abschnitt zwei rhetorische Fragen. Er fragt, hat Hiskia Micha getötet? Nein, auf gar keinen Fall, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Hiskia war im Endeffekt wahrscheinlich eine Frucht des Wirkens von Micha und auch vielleicht von Jesaja. Und wir sehen, dass die Worte Michas in dieser Zeit offensichtlich Anklang gefunden haben. Und so können wir, wenn wir das ganze Buch Micha betrachten, und wir werden später sehen, dass dieses Buch ein Buch ist, das sich an ein gottloses Volk adressiert ist, dann können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich während der Regierungszeit von Ahas entstanden ist oder in der Übergangszeit zu Hiskia, was natürlich nicht bedeutet, der Prophet sagt es ja selber, dass er in der Zeit Hiskias gewirkt hat. Und das will ich hier auch nochmal betonen. Natürlich hat er in der Zeit Hiskias weitergewirkt. Aber wenn wir das Buch lesen, werden wir vom Volk am ehesten den Eindruck bekommen, dass es quasi das Volk ist, das in der Zeit Ahas lebte oder auch in der Zeit Jotams. Ja, und so können wir diesen Punkt hier abschließen und nochmal zum letzten Punkt kommen. Da möchte ich nur noch eine kurze Anmerkung zu machen und mit dieser Anmerkung dann auch überleiten in den weiteren Text. Und dann schauen wir uns einmal an, was Kapitel 1 uns jetzt auch heute sagen möchte und wie wir dann übergehen in den Rest des Buches. Hier steht im letzten Abschnitt des Verses 1, im ersten Kapitel des Propheten Micha, das Wort des Herrn, dass er schaute über Samaria und Jerusalem. Jetzt ist es wichtig zu wissen, dass die Botschaft des Propheten in dieser Stelle zwar Samaria und Jerusalem betrifft, aber jeder soll sie hören. Und das werden wir gleich direkt im nächsten Vers lesen und deswegen ist das auch hier eine gute Überleitung. Wir können da direkt also in den weiteren Abschnitt des Textes einsteigen und ich möchte das jetzt so machen, dass wir das ein bisschen abschnittsweise lesen. Ich lese jetzt zuerst die Verse 2 bis 5 und das ist dann der Abschnitt, den wir uns jetzt als nächstes einmal etwas genauer anschauen werden. Und da geht es eigentlich direkt mit folgenden Worten los. Hört ihr Völker alle. Wir haben gerade gelesen das Wort über Samaria und Jerusalem und jetzt lesen wir direkt, hört ihr Völker alle. Ja, es geht in diesem Buch um den Umgang Gottes mit Jerusalem, mit Samaria, um seinen Umgang damit. Aber es bedeutet nicht, dass es eine Botschaft ist, die uns jetzt nicht zu interessieren hätte, sondern ganz im Gegenteil, der Prophet beginnt direkt mit diesen Wörtern, hört ihr Völker alle. Höre zu, du Erde und ihre Fülle. Und der Herr sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Von wem geht die Übertretung Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und von wem die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Soweit erstmal dieser Abschnitt. Jetzt würde ich gerne eine Rückfrage stellen. Eigentlich wollte ich diese Frage zuerst stellen, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Aber dann stelle ich sie jetzt. Wir können den Text ja gerne nochmal lesen. Das ist ja gar kein Problem. Der erste Vers ist eigentlich sowas wie der Prolog, da gibt es so ein paar Informationen zum Buch, das haben wir jetzt gerade alles gut durchgearbeitet. Wir sind jetzt quasi auch in die Zeit eingeführt, können uns das vielleicht in etwa oder hoffentlich auch besser vorstellen. Und jetzt beginnt der Prophet mit diesen Wörtern. Hört ihr Völker alle, hört zu, du Erde und ihre Fülle, der Herr sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Und dann lesen wir diese Verse, die so über die über einen mächtigen Gott reden, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte, kommt herab, schreitet einher auf den Höhen der Erde. Die Berge zerschmelzen unter ihm, die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Was empfindet ihr dabei oder was habt ihr vielleicht gerade auch dabei empfunden, als ihr diese Worte gerade mitgelesen habt oder als wir jetzt gerade diese Worte gehört haben? Was für eine Frage kommt uns hier vielleicht sofort in den Sinn? Was für eine Frage könnte uns vielleicht in den Sinn kommen? Man könnte sich jetzt die Frage stellen, über welche Zeit er spricht. Ja, habe ich die Frage richtig verstanden? Ja, genau, ja. Genau, das ist jetzt, wenn man da schon, ich sag mal, direkt auch technisch dran geht, um zu überprüfen, ne, wo ordnen wir das Ganze ein, ja. Ich habe das so gelesen, ich hatte mir ja vorher so ein bisschen ein paar Notizen gemacht, so geschaut, ich wusste auch nicht aus dem Kopf, was der Name Micha bedeutet. Aber dann hatte ich mir das so aufgeschrieben und dann fange ich an, diesen Text zu lesen. Und ich lese das so und denke so, okay, das ist interessant, weil das, die Art und Weise, wie uns Gott hier vorgestellt wird, ist eine sehr mächtige, eine sehr erhabene, eine sehr prunkvolle, eine prachtvolle Vorstellung. Es ist die Vorstellung eines mächtigen Gottes. Und ich denke, dass wir hier schon direkt am Anfang eigentlich diese Frage stellen können, die sich dann so ein Stück weit durch das Buch ziehen wird und die wir auch zum Ende dieses Buches wieder in einer wunderschönen Form wiederfinden werden. Diese Frage, wow, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der so mächtig ist, der sich auf den Weg macht, ja, der quasi auf den Weg macht, weil da ein Volk sündigt. Ihm ist es nicht egal, es verletzt ihn, es beschäftigt ihn, aber es ist ihm nicht egal, er macht sich auf den Weg. Und das Wort sagt uns hier, er geht aus von seiner Stätte, kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Nichts ist höher als er. Wenn er auf den Höhen der Erde schreitet, dann ist nichts höher als dieser Gott, auch aus menschlicher Perspektive. Die Berge zerschmelzen unter ihm, die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde, das sind schon sehr eindrucksvolle Worte. Wenn ich versuche, mir das so ein bisschen vorzustellen, wie das Ganze bildlich wohl aussehen könnte, dann ist das ein ziemlich mächtiger Eindruck. Und wir sehen hier direkt am Anfang, dass die Übertretung Jakobs, damit ist quasi ja, Israel auch gemeint, dass das Ganze Gott nicht egal ist. Und er adressiert hier an dieser Stelle sofort, und das ist auch das Interessante, womit Micha hier diesen Propheten oder mit diese Worte beginnt, er adressiert direkt die verantwortlichen Städte. Samaria und Jerusalem waren nicht irgendwelche Städte im Nordreich und Südreich, sondern Samaria war die Hauptstadt, die Palaststadt des Nordreichs, des Reiches Israel. Jerusalem war die Hauptstadt oder auch die Palaststadt des Südreiches. Die Städte, wo die Könige saßen auf ihren großen Thronen, wo die Könige die ihre Herrschaft ausübten, und von wo aus die Geschicke des Volkes gelenkt wurden. Und genau diese Städte nimmt der Prophet jetzt hier direkt ins Visier und beginnt eigentlich mit einer Gerichtsansprache. Das gesamte erste Kapitel, oder besser gesagt das, was wir jetzt auch gleich lesen werden, das sind jetzt gleich Gerichtsansprachen über diese Städte, die sich auch zur Lebzeit Michas erfüllt haben und damit auch gleichzeitig seine Vollmacht bestätigt haben. Wir werden gleich hier weitergehen und einmal schauen, was hat der Prophet diesen Städten zu sagen. Und er beginnt zuerst mit der Aussprache, mit dem Ausspruch über Samaria. Ich habe da nur den Bibeltext mit eingeblendet, es ist nur zum Mitlesen. Und so machen wir weiter im Text, wir lesen ab Vers 6 weiter. So werde ich Samaria zu einem Steinhaufen des Feldes, zu Weinbergpflanzungen machen, und ich werde ihre Steine ins Tal hinabstürzen und ihre Grundfesten entblößen. Und alle ihre geschnitzten Bilder werden zerschlagen und alle ihre Hurengeschenke mit Feuer verbrannt werden. Und ich werde alle ihre Götzenbilder zur Wüste machen, denn sie hat sie durch Hurenlohn gesammelt und zum Hurenlohn sollen sie wieder werden. Wir können einmal gemeinsam mit uns, wenn wir das jetzt quasi im Hinterkopf behalten, was wir gerade gelesen haben, einen kleinen Sprung machen in die, ich sag mal, in die Geschichtsdokumentation des Reichs Israel und das Buch 2. Könige Kapitel 17 aufschlagen. Ihr müsst es nicht mit aufschlagen, aber ich möchte einmal einige Verse aus diesem Buch lesen. Im 12. Jahr des Ahas, ich lese ab Vers 1, Kapitel 17, 2. Könige, im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hosea, der Sohn Elas, König über Israel in Samaria und regierte 9 Jahre. Hier heißt der König Israels Hosea, genauso wie der Prophet, der zur gleichen Zeit lebte, Das darf man nicht verwechseln. Ja, es ist nur der gleiche Name, nicht die gleiche Person. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Gegen ihn zog Salmaneser, der König von Assyrien, herauf, und Hosea wurde sein Knecht und entrichtete ihm Tribut. Aber der König von Assyrien entdeckte eine Verschwörung des Hosea, denn er hatte Boten an So, den König von Ägypten, gesandt und hatte dem König von Assyrien kein Tribut entrichtet, wie Jahr für Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien und legte ihn gebunden ins Gefängnis. Und der König von Assyrien zog herauf in das ganze Land und zog herauf nach Samaria, und er belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoseas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel nach Assyrien weg, und er ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Strom Gojans, und in den Städten Mediens. An dieser Stelle erfüllte sich genau das, was der Prophet dem Volk sagte. Samaria wurde zu einem Steinhaufen, die Stadt selbst wurde vollkommen verwüstet, vollkommen zerstört, und die Einwohner, die Bewohner Israels wurden deportiert, sie wurden entwurzelt, der König schickte dann Bewohner aus anderen Ländern in diese Region, und daraus sind dann die Samariter entstanden. Also das ist quasi genau in dieser Zeit ist die Entstehung der Samariter zu datieren. Und was wir hier gerade gelesen haben, ist, dass in dieser Zeit der König Hosea, der böse handelte in den Augen des Herrn, nicht Gott suchte, sondern in der Zeit seiner Bedrängnis versuchte er bei anderen Königen Zuflucht zu suchen. Das ist genau das, was wir hier gelesen haben, dass sie quasi, ja, Gott nennt das eine Art Hurenlohn. Sie versuchen sich irgendwo einzukaufen, sie versuchen sich irgendwo ein Stück weit, wir würden heute sagen, einzuschleimen, um Gunst zu erkaufen und sich Hilfe zu erhoffen, aber nicht bei Gott. Und Gott verurteilt das. Wir haben das im Propheten Hosea viel noch auch sehr, sehr stark gesehen, dass Gott genau das sehr verurteilt und dass ihn das sehr, sehr gestört hat. Also was wir hier festhalten können, ist zu diesem Abschnitt, dieser Abschnitt spricht über eine erfüllte Prophetie. Salmaneser, das der König, über den wir gerade gelesen haben, das war Salmaneser der V. Er ernahm Samaria ungefähr 722 vor Christus nach dieser 3-jährigen Belagerung ein und zerstörte die Stadt, machte sie dem Erdboden gleich und vernichtete eigentlich die Identität der vieler Israeliten, die in dieser Stadt und in dieser Region lebten. Und der Prophet predigte diese Worte damals zu dem Volk. Es war sichtbar, dass dieser Gott, ja, nicht nur ein Gott war, der jetzt Dinge sagt und dann passiert einfach gar nichts oder ja, wir lassen uns überraschen, was passiert, sondern es wurde gesagt und es ist auch passiert. Und der Prophet geht weiter und geht in Vers 8 weiter, und da möchten wir jetzt auch weiterlesen. Er sagt weiter: Darum will ich klagen und heulen, will entblößt und nackt umhergehen. Ich will eine Wehklage halten wie die Schakale und eine Trauer wie die Strauße. Denn ihre Schläge sind tödlich, denn es kommt bis Juda, es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis an Jerusalem. Ich lese erstmal nur diese Verse 8 und 9. Den Teil, der gleich kommt, den werden wir gleich etwas genauer betrachten. Was wir hier lesen, ist im Endeffekt, dass der Schlag, die Strafe Gottes, die über Samaria ausgegossen wurde, dass dieser Schlag nicht bei Samaria Halt machte. Das gesamte assyrische Reich, das hat sich nicht gesagt, so, jetzt haben wir Israel eingenommen und jetzt sind wir satt, wir brauchen nichts mehr, sondern es ging weiter. Und was wir hier lesen, ist eigentlich die Ankündigung, dass dieser Schlag weitergehen wird. Man kann das vielleicht vergleichen wie mit einem normalen physischen Schlag. Wenn ich jetzt einen Körperteil damit treffe, dann wird dieser Körperteil natürlich besonders in Mitleidenschaft gezogen, aber das Ganze kann sich natürlich auch ausbreiten und auch andere Bereiche verletzen. Und ein bisschen vergleichbar kann man das hier vielleicht mit diesem Bild nachvollziehen. Und so war es auch mit diesem Schlag. Nach diesem König Salmaneser dem V. gab es einen Regierungswechsel in Assyrien. Und ein König, der dann später kam, machte vor dem Südreich nicht Halt. Und der Schlag wurde ausgeweitet und ging bis nach Jerusalem. Und auch hier sehen wir wieder eine erfüllte Prophetie. Und zwar ist der König, der danach kam, der König Sanherib, beziehungsweise der kam, ja, der übernächste König sozusagen, da gab es nochmal einen Zwischenkönig. Und er fing an, die Städte Judas zu erobern und kam bis an das Tor von Jerusalem. Wir lesen in der Königsgeschichte von dem König Hiskia, dass dieser König es nicht bis nach Jerusalem geschafft, beziehungsweise nicht bis hinter die Tore Jerusalems geschafft hat. Er konnte nicht weiter. Gott setzte einen Riegel und sagte, bis hierhin und nicht weiter, durch ein Wunder Gottes wurde Hiskia davor bewahrt, dass Jerusalem komplett eingenommen wurde. Ich denke, die Bibelkenner unter uns kennen die Geschichte. Der assyrische König, beziehungsweise sein Rabschake, also sein oberster Diener sozusagen, er lagerte vor der Stadt mit 185.000 Mann oder beziehungsweise mindestens so vielen. Und der Engel des Herrn schlug in der Nacht über 180.000 Mann des assyrischen Reiches. Und so musste der assyrische König mit seinen verbliebenen Truppen wieder abziehen. Und das Ganze spiegelt sich sogar wieder in der, auch in der Geschichtsschreibung wieder. Der assyrische König hat später eine Art Chronik verfasst. Und darin schrieb er, dass er alle Städte Judas einnahm und Jerusalem umzingelte und ihn einschloss wie einen Vogel im Käfig. Aber er kann nicht sagen, dass er Jerusalem eingenommen hat. Und der Grund ist hier, Gott hatte festgesetzt, dass es eben nicht weiter als bis zum Tor Jerusalems gehen durfte. Und der Abschnitt, der jetzt kommt, ist ein sehr lyrischer Abschnitt. Der ist natürlich so im Deutschen schwer nachzuvollziehen, weil wir halt eine Übersetzung haben. Aber wenn wir die Verse, die jetzt hier kommen, die der Prophet dann hier weiter verkündigte, wenn wir die jetzt im Original lesen könnten, dann würden wir feststellen, dass es hier eine Aneinanderreihung von Wortspielen gibt und diese ganze Episode, die jetzt den Rest des Kapitel 1 füllt, eine wunderschön beschriebene oder eine literarisch zumindest sehr schön beschriebene Textstelle ist. Ich möchte das einmal ganz kurz nur durchgehen, wir werden hier nicht allzu viel Zeit verlieren, aber ich denke, es ist vielleicht interessant zu wissen, dass auch in diesen Aspekten das Wort Gottes wirklich einzigartig ist. Und ich lese das jetzt hier aus einer anderen Übersetzung, in der das nämlich wesentlich deutlicher wird. Wer die Menge-Übersetzung hat, der wird das hier wiedererkennen. Die Menge-Übersetzung übersetzt es an dieser Stelle sehr gut und macht diese Wortspiele deutlich. In Gad tut es nicht kund. Gad bedeutet Kundstadt. In Bet Leofra wälzt euch im Staube. Der Name Bet Leofra bedeutet Staubheim. Mache dich auf den Weg, Einwohnerschaft von Saphir, in schimpflicher Entblößung. Der Name Saphir bedeutet Schmuckstadt. Die Bevölkerung von Zaanan zieh nicht mehr aus. Zaanan bedeutet Auszug. Die Trauer Bet Haizels nimmt euch die Lust, dort zu rasten. Bet Haizel bedeutet so viel wie Raststadt oder Pausenstadt. Ja. Ach, es zittert um ihr Heil, die Bevölkerung von Marot, denn Unheil fährt vom Herrn her an die Tore Jerusalems herab. Marot bedeutet Bitterkeiten. Hier sehen wir auch erneut die Wiederholung, dass das Unheil bis an die Tore Jerusalems gekommen ist oder kommen sollte. Schirre die Renner an den Wagen, Einwohnerschaft von Lachish. Lachish bedeutet so viel wie Rennstadt oder Pferdestadt. Dort ist der Anfang der Versündigung für die Tochter Zion gewesen, denn bei dir zuerst haben sich die Missetaten Israels vorgefunden. Es gibt in der Archäologie, ausgerechnet zu Lachish, viele Informationen darüber, wie grausam die Assyrer diese Stadt eingenommen haben. Den Belagerungswall kann man heute immer noch sehen. Und in den Palästsälen des Königs wurde dann die gesamte Einnahme dieser Stadt Lachish bildlich dargestellt. Und das ist eins der am besten überlieferten Zeugnisse für die furchtbare Grausamkeit der Assyrer. Darum musst du den Scheidebrief geben an Moreshet Gad. Moreshet Gad bedeutet Brautstadt bei Gad. Die Häuser von Achsib werden für die Könige von Israel trüglich werden. Achsib bedeutet Trugheim. Einen neuen Besitzer bringe ich dir, Bewohnerschaft von Maresha. Maresha bedeutet Besitztum. Auf ewig geht Adulam zugrunde wie die Herrlichkeit Israels. Und dann lesen wir weiter Vers 16. Mache dich kahl und schere dich um der Kinder deiner Wonne willen. Mache deine Glatze breit wie des Geiers, denn sie sind von dir weggeführt. Ja, es ist ein etwas düsteres Kapitel und ich gebe zu, wenn wir das jetzt so lesen, das ist so ein, ich glaube, man kann das ein bisschen so mit so einem Kaltstart vergleichen. Man liest diesen Propheten und es geht direkt richtig ans Eingemachte. Der Prophet redet nicht lange drum herum und geht eigentlich direkt mit den Gerichtsbotschaften hier los. Ich möchte jetzt noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie die Aussagen in Micha generell oder welche Aussagen in Micha uns generell noch erwarten. Michas Botschaft, das haben wir jetzt schon festgestellt, richtet sich an ein Volk, das die Wahrheit nicht hören will. Das werden wir noch sehr deutlich merken, auch im nächsten Kapitel. Es ist ein Volk, das immerzu wiederholt, dass es dass jegliche Form von schlechter Nachricht ja nicht richtig sein kann und dass es eigentlich immer gute Nachrichten geben muss. Es ist eine Zeit, in der soziale, politische, menschliche und gottesdienstliche Ordnungen, in der sich diese Dinge alle in einer vollkommenen Auflösung befinden. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass es eben noch zur Zeit oder höchstwahrscheinlich noch zur Zeit des Königs Ahas entstanden ist. Das ganze Volk, und das wird auch in diesem Buch, das klagt Micha in diesem Buch an, das ganze Volk oder durch die Schichten des Volkes zieht sich eben die Eigenschaften dieser frommen Lüge und Heuchelei. Und dagegen zeigt Micha, dass seine Vollmacht nicht aus ihm selbst herauskommt, sondern von Gott. Da fehlt der Begriff oder der Name Micha, das ist natürlich, das muss man dazu sagen. Ja, und wie kann man das Ganze vielleicht nochmal in einem Satz irgendwie zusammenfassen? Das ist ein Aufbau, der uns vielleicht schon aus den anderen Propheten ein Stück weit bekannt vorkommt. Auf der einen Seite steht ein Volk, das sich von Gott entfernt und das auf das Verderben zuläuft. Und auf der anderen Seite steht Gott, der dieses Volk lieben und seine Gnade zeigen will. Auch wenn er strafen muss, weil er heilig ist. Und wir haben in diesem ganzen Buch eigentlich drei so Aufmerker, wo Micha den Zuhörer immer so, als ob ein Stück weit wachrütteln will und nochmal klar machen will, Mensch, du sollst zuhören, du solltest jetzt nicht einschlafen, das, was ich dir sagen möchte, ist wichtig. Das erste Hört haben wir gerade schon gelesen, es ist ein Hört an alle Völker, an jeden, der das liest, er soll zuhören. Micha sagt hier, ich lese das einmal kurz, hört ihr Völker alle, Kapitel 1, Vers 2. Dann beginnt er mit dieser Gerichtsbotschaft, die wir gerade etwas näher untersucht haben und wo wir festgestellt haben, dass sich auch in diesen Botschaften die Souveränität Gottes ganz klar zeigt und dass Gott sein Wort absolut gehalten hat. Genau das, was er angekündigt hat, das ist auch eingetroffen. Es ist ein Stück weit auch die Konsequenz Gottes, der immer wieder gewarnt hat, der immer wieder gesagt hat, kehrt um, es wird euch eine Strafe treffen. Und das Volk wollte nicht hören und irgendwann ist die Strafe dann tatsächlich eingetroffen. In Kapitel 2, das werden wir dann nächstes Mal behandeln, geht es dann weiter. Aber das Ganze endet nicht in diesem düsteren Bild, in dem wir gerade heute so ein bisschen feststecken. Und ich hoffe, dass ihr nicht mit diesem düsteren Bild nach Hause geht, sondern es endet eigentlich mit einem Stück Lichtblick. Es geht wieder, Gott zeigt wieder seine Gnade, seine Güte. Ja? Ab Vers 12, also bis Kapitel 2, Vers 12, werden die Anklagen vor das Volk gebracht. Und dann kommt auf einmal in Vers 12, ich greife so ein bisschen vor in einige Verse, aber das werden wir die nächsten Stunden halt noch intensiver betrachten. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln, versammeln. Ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde dich zusammenbringen wie die Schafe von Bosra, wie eine Herde inmitten ihrer Weide. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. Der Durchbrecher zieht herauf vor ihnen her. Sie brechen durch, ziehen durchs Tor, gehen durch es hinaus und der König zieht vor ihnen her. Der Herr an ihrer Spitze. Das ist ein ganz anderes Volk. Das ist nicht das Volk dieser Zeit. Nicht ein ganz anderes Volk, das wollte ich damit nicht sagen, sondern man sieht hier, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Da ist etwas, das Gott in diesem Volk verändern möchte. Und dann gibt es in Kapitel 3 das zweite Hört. Ja, diese Hört-Aufrufe, die ziehen sich durch diesen Propheten. Es gibt diesen zweiten Aufruf, Hört. Und er richtet sich an die Häupter Jakobs, an die Verantwortlichen in Israel, an die Fürsten des Hauses Israels. Er richtet sich an die Leute, die die Verantwortung haben. Wir haben schon gesehen, auch wenn ein König gut gehandelt hat, heißt das natürlich nicht, dass das Volk automatisch gut war. Am Ende des Tages ist jeder selbst für sein Leben auch verantwortlich. Aber diese Verantwortlichen stehen doch in einer ganz besonderen Rolle. Und Micha spricht sich hier an. Und wir haben wieder diesen gleichen Aufbau. Er beginnt mit Anklagen, beziehungsweise es sind nicht Vorwürfe, es sind tatsächliche Klagen, tatsächliche Botschaften gegen das böse Handeln des Volkes, beziehungsweise der geistlichen Leiterschaft. und geht dann aber wieder in diesen Lichtblick über, ja, und sagt, es wird aber wieder eine Zukunft geben und es wird eine Zeit geben, da habe ich mit Israel was vor und ich möchte sie wieder heilen, ich möchte sie wieder gesund machen. Und dann haben wir diesen letzten Aufruf, hört ihr Berge, ihr Grundfesten, der so ein bisschen so klingt, als würde Micha hier jetzt nochmal sagen, so, ja, die Menschen hören nicht, die Verantwortlichen, die wollen auch nicht hören, aber wenn die alle schon nicht hören wollen, dann sollt ihr die Berge wenigstens zuhören als Zeugen dafür, was Gott zu sagen hat. Und er geht weiter und sagt und klagt hier eigentlich am heftigsten, also bis zum Kapitel 7 und in Kapitel 7 zieht sich das hinein, wird ein furchtbarer moralischer Verfall angeklagt und geschildert. Und das Ganze wirkt, als ob es immer düsterer ist, wie so stufenweise immer weiter runtergeht. Und dann kommt Kapitel 7, Vers 18. Und das ist eigentlich die Botschaft, die in dem Namen dieses Propheten schon verankert ist. Ich finde das so gewaltig. Wenn wir Kapitel 7, Vers 18 lesen, dann lesen wir hier im Endeffekt nichts anderes. Das liest jetzt, würde man jetzt im Hebräischen so ähnlich lesen, wie, als würde man hier Michael lesen. Ja? Auf einmal steht hier der Ausruf, wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Und das ist im Endeffekt das, was hier die Botschaft ist. Wer ist ein Gott wie du? Und ich möchte das einmal vorlesen. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrests seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig. Und ich finde, das ist jetzt der gewaltigste Satz. Denn er, und es geht um Gott, denn Gott hat Gefallen an Güte. Was für eine gewaltige Aussage am Ende einer Anklage, die deutlich macht, dass der Angeklagte in allem schuldig ist. Er hat diese Güte überhaupt nicht verdient, aber Gottes Wesen ist es, er hat Gefallen an Güte. Eine Güte, die der Mensch nicht verdient hat. Und es geht hier speziell auch um den Überrest Israels. Ja, das darf jetzt für uns natürlich nicht, oder daraus dürfen wir jetzt nicht ableiten, naja gut, dann hat das ja nichts mit mir zu tun, sondern nein, ganz im Gegenteil, genau diesen Gott beten wir an, genau diesem Gott wollen wir dienen und nachfolgen. Und diesen Gott, und hier bekommen wir einen Einblick in das Wesen, in die Wesenszüge Gottes. Es ist ein Gott, der Gefallen hat an Güte. Und wir sehen es an seinem Handeln mit Israel und an seinem Handeln, wie er mit ihnen gehandelt hat und wie er mit ihnen noch handeln möchte in der Zukunft. Und einiges davon dürfen wir noch sehen, das wird noch kommen. Und da dürfen wir uns ja auch darauf freuen, zu sehen, wie sich das auch erfüllen wird. Ja, und das zieht sich so durch den ganzen Propheten und ich möchte auch mit dieser Aussage eigentlich abschließen. Ja, wir wollen jetzt eigentlich den Propheten untersuchen, der heißt, wer ist wie Gott? Und ich hoffe, dass uns auch die folgenden Bibelarbeiten Stück weit dazu einladen werden, uns selbst immer wieder diese Frage zu stellen, wer ist wie dieser Gott? Gibt es überhaupt etwas, was vergleichbar ist? Gibt es überhaupt jemand, der vergleichbar ist mit seiner Größe, mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit? Und selbst wenn es irgendetwas gäbe, was man damit vergleichen könnte, könnte man irgendetwas mit seiner Güte vergleichen? Ich finde das so interessant. Micha stellt diese Frage erst dann, wo es um die Güte Gottes geht, weil für ihn offensichtlich feststeht, dass es das Entscheidende ist, dass Gott so absolut einzigartig macht und die Frage eindeutig mit niemand beantwortet werden muss, wenn man fragt, wer ist wie Gott? Niemand. Es gibt keinen, der so ist wie dieser Gott. Und hier schließt sich auch so ein Stück weit der Kreis. Wir haben mit einer Ansprache begonnen, oder der Prophet beginnt hier mit einer Ansprache. Wenn man sie liest, dann bekommt man direkt den Eindruck von der Größe Gottes. Ja? Und auch wenn der Prophet die Frage hier noch nicht stellt, drängt sie sich einem doch schon so ein Stück weit auf. Wow, was ist das für ein gewaltiger Gott, der hier beschrieben wird? Und dann, ganz zum Schluss, wird diese Frage aufgegriffen und der Prophet fragt sie wieder, wer ist wie Gott? Und ich hoffe, dass wir uns diese Frage mitnehmen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet aus diesem Überblick. Es war jetzt heute so ein bisschen viel, vielleicht auf einmal so eine Mischung aus Überblick und Kapitel 1. Und auch wenn das Kapitel 1 ein wenig düsterer war oder ein bisschen düsterer wirkte, wir dürfen uns darauf freuen, dass wir auch immer wieder diese Lichtblicke sehen werden und darüber staunen dürfen, dass Gott diese Lichtblicke schenkt und zulässt, obwohl er hier zu einem Volk spricht, das in völliger Gottlosigkeit lebt. Und das darf uns ermutigen. Und so möchte ich jetzt auch diesen ersten Teil abschließen. Gibt es vielleicht noch Gedanken von eurer Seite? Ich möchte das jetzt hier nicht völlig abwürgen, aber gibt es vielleicht noch so Punkte, die euch jetzt auch beim Lesen irgendwo aufgefallen sind, wichtig geworden sind? Möchte ich da gerne den Raum für geben, dann könnt ihr das gerne loswerden. Und genau. Okay, wenn dem nicht der Fall ist, müssen wir das auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt gerne eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Wer ein Gebet sprechen möchte, darf das gerne machen. Ich werde das dann abschließen. Ja, unser himmlischer Vater, wärst du ein Gott wie du? Danke, dass du so eine unbeschreiblich große Güte hast. Herr, danke für deine unbeschreibliche Größe, deine Macht und deine Herrlichkeit. Aber danke vor allem für deine Güte und deine Gnade. Ja, Herr, wir haben es nicht verdient, dass du dich uns zuwendest, dass du uns zurufst, hört. Das haben wir überhaupt nicht verdient, dass du dich überhaupt auf den Weg machst, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, den Menschen, der von dir wegläuft, hinterherzugehen, um ihn zu suchen. Und wir können nur staunend vor dieser Tatsache stehen und dich bewundern, Vater, und das wollen wir tun. Danke, dass du uns den Propheten Micha gegeben hast. Und Herr, wir wollen ja mit offenen Ohren hören, was du uns durch diesen Propheten zu sagen hast, was wir in diesen nächsten Wochen lernen dürfen über dich, was wir lernen dürfen über den Menschen, über das Wesen des Menschen, aber vor allem über dein Wesen, Herr. Wir wollen einfach da auch an Erkenntnis zunehmen und dich bitten, dass du uns in dieser Zeit segnest. Danke auch dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast und dass du uns dieses Wort gegeben hast, damit wir dich ein Stückchen besser kennenlernen können. Amen.